HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich hatte einfach Glück. Und nachträglich kann ich natürlich sagen, ich könnte mir mein Leben ohne Kind überhaupt nicht mehr vorstellen.
Es geht manchmal chaotisch zu, aber es ist einfach toll.
Ich bin total stolz auf die beiden und ich möchte sie auch nicht missen.
Ich erlebe die Familie und die Situation, in der wir sind, als totales Geschenk. Und ich bin total glücklich, so wie es ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Kinder geschenkt gekriegt habe.
Vielleicht verwirkliche ich ja mich mit den Kindern. Also das habe ich mir immer so vorgestellt.
Dass da ein Stück Liebe weitergegeben wird.
Ich finde mein Leben sehr erfüllt und bin da sehr glücklich und zufrieden mit.
Ich denke jetzt schon, dass viele vielleicht dann mit Mitte 40 auf einmal traurig werden, weil sie merken, sie haben diese Chance verpasst.
Inzwischen ist es für mich undenkbar, nie Kinder gewollt zu haben. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen.
Ich kann mich erinnern, dass ich manchmal Tage hatte, an denen ich den ganzen Tag nicht gelacht habe. Und das gibt es jetzt nicht mehr.
Dadurch, dass es die Kinder sind das Leben und die machen das jeden Tag neu.
Satt. Lange hat Markus Hürtgen für diese Collage gesucht nach den Jubeltönen der Mütter, die nicht nur nichts bereuen, sondern mehr als dazu stehen, Kinder bekommen zu haben. Sie erregen nicht so viel Aufsehen. Stattdessen lesen wir dieser Tage, es ist der Albtraum meines Lebens. So schätzt eine israelische Mutter ihre Entscheidung für Kinder rückblickend ein, die sie heute bereut. 23 solcher Mütter hat eine israelische Soziologin für ihre Studie interviewt. Das ist nicht viel und es ist auch nicht repräsentativ. So what, könnte man sagen. Interessant ist nur, dass diese kleine Studie international so viele und emotionale Reaktionen ausgelöst hat, dass eine Debatte entbrannt ist im Netz und in den Medien. Wie kann man nur? Aber warum bereuen diese Frauen ihre Entscheidung für Kinder? Liegt es daran, dass die Arbeitsplatzbeschreibung der Mutter der 50er Jahre erweitert worden ist? Dass die stets selbstlos und ruhig agierende Mutter jetzt dem Nachwuchs auch noch die optimale Entwicklung ermöglichen soll? Oder an der Kluft, die zwischen politischen Sonntagsreden und Beteuerungen der Wirtschaft zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Realität einfach nicht kleiner werden will? Diese Fragen wollen wir stellen in der nächsten Stunde unter dem Titel Ich bereue vom Glück und Elend der Mutter. Und wir werden dabei die Väter nicht vergessen. Nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und glücklich sein. So hat es Chamisso im 19. Jahrhundert formuliert. Und er hat in diesem, das Mutterglück beschwörendem Ton, viele Gleichgesinnte. Nur dass damit zum Beispiel diese 23 israelischen Mütter so überhaupt nichts anfangen können.
Mütter sind glücklich, dass sie Mütter sind. Stimmt nicht, sagt Orna Donat. Die junge Soziologin von der Universität Tel Aviv hat Mütter befragt, die sagen, wenn ich könnte, ich würde mich anders entscheiden, gegen Kinder.
It's difficult to say it.
Es ist schwer, es einzugestehen. Viele der Frauen, die ich befragt habe, haben gesagt, ich liebe meine Kinder. Immer wieder haben sie das betont, aber sie hassen es, deren Mutter zu sein. Mit nur 23 solcher Frauen hat Orna Donat ausführliche Gespräche geführt, ihre Geschichten dokumentiert. Es ist also keine repräsentative Studie, aber die Soziologin versucht daraus Schlüsse zu ziehen. Zunächst einmal, ein Bedauern, ein tiefes Bereuen der Entscheidung für Kinder, das wird Frauen in Israel und den meisten anderen Gesellschaften gar nicht zugestanden. Mutter sein, das ist heilig, sagt die Gesellschaftsforscherin. Und deshalb ist es ein Tabubruch, wenn ihre Gesprächspartnerinnen über ihre Mutterrolle sagen,
being nobody's mom, wandering around the world.
Sie würden am liebsten keine Mutter von irgendjemandem sein. Sie würden lieber unabhängig durch die Welt gehen, ohne den ständigen Gedanken, ich habe ein Kind, ich muss mich kümmern. Und interessanterweise hält dieses Gefühl auch bei denen an, die schon längst Großmutter sind. Auch weil die Gesellschaft erwartet, dass eine Großmutter ihre Enkel liebt und sich um sie kümmert. Überhaupt der gesellschaftliche Druck, Kinder zu bekommen, der ist in Israel größer als in anderen Ländern. Allein schon deshalb, weil 3 Kinder Durchschnitt sind, doppelt so viele wie in Deutschland.
Here in Israel we have the demographic situation that the Jewish population should be.
Hier in Israel spielt die Demografie, die Bevölkerungsentwicklung eine große Rolle. Die jüdische Mehrheit will gegenüber den Palästinensern die Mehrheit bleiben. Aber auch die Erfahrung von Holocaust und Kriegen tragen zu einer Existenzangst bei, die tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist.
It's something in the collective mind that we still carry on.
Sich der Kindererwartung entgegenzustellen, die Mutterrolle abzulehnen, das erfordere viel Kraft, sagt die Soziologin. Auch deshalb bekommt sie sehr emotionale Reaktionen auf ihre Arbeit.
There are people who say that it's a terrible study that shouldn't be.
Es gibt die einen, die das für eine furchtbare Studie halten, die besser nicht veröffentlicht worden wäre. Und es gibt die anderen, die sagen, danke, das gibt mir die Möglichkeit, über zumindest ähnliche Gefühle als Mutter zu sprechen. Andere, so Orna Donat, schreiben, sie seien jetzt nicht mehr so allein. Wie stark der Gegenwind ist, wird deutlich, wenn die Forscherin sagt:
I'm not anti-motherhood and I'm not anti-mothers and I'm not anti-children.
Ich bin doch nicht gegen Kinder oder gegen Mütter. Ich will nur den Blick erweitern und mit dem Schwarz-Weiß-Denken aufräumen. Denn demnach bedeutet Mutter zu sein ausschließlich und zwingend Glück. Und Kinderlosigkeit ist demnach immer reines Unglück.
Only and necessarily happiness and non-motherhood is necessarily really miserable.
Ein Rezept zum Glücklichsein hat auch Orna Donat nicht. Und sie räumt ein, für junge Frauen, die vor der Entscheidung für oder gegen Kinder stehen, ist ihre Studie eher verwirrend. Ihr geht es darum, dass Mütter, die ihre Kinderentscheidung bereuen, jetzt Platz für dieses Gefühl bekommen.
Christian Wagner über die israelische Studie über Mütter, die bereuen, ihre Kinder je bekommen zu haben und das auch sagen. Wegen 23 Frauen hätten wir diese Sendung nicht gemacht, aber wegen der Debatte darüber, die mittlerweile international läuft, fühlten wir uns nahezu verpflichtet, uns diesem Thema zu widmen. Christina Mundlos, Soziologin und Buchautorin, Mütterterror, Angst, Neid und Aggressionen unter Müttern heißt ihr Buch. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Was ist denn da los? Warum fühlen sich so viele Frauen von dieser Studie angeregt, sich zu äußern?
Der Frust unter den Müttern ist bereits länger groß, aber es gab bisher keine Plattform, in der sie sich über ihre Unzufriedenheit hätten äußern können. Und diese Studie, die gibt nun Anlass dazu.
Aber ist das nicht verwunderlich? Die sagen ja nicht, ich brauche mehr Entlastung, ich brauche politische Unterstützung, ich brauche andere Arbeitsmöglichkeiten, sondern sie sagen, ich bereue, Kinder bekommen zu haben.
Das ist erstmal das erste Gefühl, was diese Mütter haben, das Empfinden. Gerade wenn man sowas überhaupt nicht aussprechen darf, dann ist man natürlich sehr weit von dem Schritt entfernt, darüber nachzudenken, was Lösungsmöglichkeiten wären, was politische Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten wären, um die Mutterrolle für Mütter angenehmer zu gestalten. Aber das ist jetzt ein erster Schritt in die richtige Richtung, um dann auch zu diesen Fragen zu kommen.
Das Müttergenesungswerk hat ja im letzten Jahresbericht auch Hinweise darauf gegeben, dass es einen deutlichen Anstieg an Erschöpfungszuständen bei Müttern gibt. Jetzt fragt man sich natürlich jetzt, oder wenn man sich denkt, man wäre jetzt eben in ein, zwei Generationen früher Mutter, vielleicht würden unsere Ur-Ur-Großmütter doch lächeln. Die haben ja die Windeln noch mit der Hand gewaschen, selbst eingemacht und gekocht, ganz anders geschafft als die Mutter heute. Was ist da los?
Ja, das beruht auf einem Missverständnis, auf zwei Missverständnissen. Das eine ist Missverständnis ist, dass die Frauen früher rund um die Uhr für die Kinder da gewesen wären. Das war so gar nicht. Also das heißt, unsere Großmütter, Urgroßmütter, die sind häufig dann noch bei der Feldarbeit mit dabei gewesen. Da sind die Kinder einfach mitgegangen oder die Kinder wurden im Hof sich selbst überlassen und haben dort mit anderen gespielt. Dieser Anspruch, dass eine Mutter sich rund um die Uhr permanent in einem direkten Austausch mit dem Kind befinden muss und es fördern muss, den haben wir erst heutzutage. Und das zweite Missverständnis ist, dass man oft denkt, ja, durch den technischen Fortschritt, wir haben jetzt eine Geschirrspülmaschine und eine Waschmaschine und so viele kleine Helferlein im Alltag, wäre der Haushalt doch gar nicht mehr so anstrengend, wie das früher der Fall war. Aber man muss natürlich betrachten, dass parallel dazu auch die Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit gestiegen sind. Das heißt, wenn man früher von Montag bis Freitag die Alltagskleidung eine Montur getragen hat und am Wochenende dann die Sonntagskleidung, ist natürlich deutlich weniger Wäsche überhaupt zum Waschen zusammengekommen. Da hat man kleine Flecken einfach nur ausgerieben. Heutzutage wird die Wäsche täglich gewechselt. Wenn sie schmutzig wird, auch durchaus mehrmals täglich. Und beim Geschirr sieht das ähnlich aus. Wann auch immer jemand etwas trinken möchte, nimmt man sich ein Glas aus dem Schrank und am Ende des Tages, das kennen viele Mütter, stehen auf dem Küchentisch 10, 15 Gläser. Keiner weiß mehr, wem welches gehörte. Das war früher auch nicht so. Da hat man sich ein Glas, einen Teller genommen und hat davon Frühstück, Mittag, Abendbrot gegessen, weil natürlich klar war, dass das alles per Hand abgewaschen werden muss.
Da helfen farbige Untersetzer, kann ich da nur raten. Aber die Frage ist ja auch, was macht den Frauen den Druck? Also dieses Gefühl, man muss die perfekte Mutter sein. Wer steht da dahinter? Stehen auch die Frauen gegenseitig, die Mütter gegenseitig sich da vielleicht im Weg? Sie haben ja ihr Mütterterror genannt.
Diese Ansprüche kommen aus der Gesellschaft, die werden auch durch Elternzeitschriften transportiert, die kommen aus dem Umfeld, berufliches Umfeld, Freundeskreise, aus der eigenen Familie, von Schwiegereltern, Großeltern, aber tatsächlich machen sich Mütter diesen Druck auch gegenseitig und das zeigt sich dann an ihrem teilweise aggressiven Gesprächsverhalten und an dem Mangel an Solidarität untereinander.
Jetzt haben wir ja aber im Vergleich zu vorherigen Generationen eine Menge Role Models, wenn man sich überlegt, was es alles für Lebensmodelle heute gibt, aber haben wir vielleicht immer noch zu wenig Angebot an Mutterbild zwischen Rabenmutter und Supergluke?
Ja, diese Role Models, die es gibt, die sind weit entfernt von der tatsächlichen Wirklichkeit, in der sich die Mütter befinden. Denn die müssen dann gucken, dass sie beim Kindergartenfest bloß keine Tiefkühldonuts mitbringen, sondern einen Kuchen selber backen, um nicht skeptische Blicke zu ernten. Und ob irgendwo eine Promi-Mutter in einer Zeitschrift abgebildet ist, die Beruf und Familie ganz wunderbar unter einen Hut bekommt und die Kinder von der Nanny betreuen lässt, das spielt für den Alltag der Durchschnittsmutter keine Rolle.
Christina Mundlos, Soziologin und Autorin des Buches Mütterterror. Ganz herzlichen Dank. Bei Mama ist es eben einfach am besten.
Mutter, sing mir mein Lied. Mutter, dass du mich liebst. Mutter, sie war so gemein. Mutter, ich will wieder heim. Mutter, klag mich nicht an. Sag nicht, ich wäre kein Mann. Mutter, du warst doch so stolz auf mich. Mutter, ich lieb doch nur dich. Komm, sing mir mein Lied. Mutter,
Marius Müller-Westernhagen will wieder zu Mama. HR2, der Tag im Mütterwahn. Was ist denn da los? Einmal sagen Mütter, sie bereuen es, Kinder bekommen zu haben. Väter wurden übrigens auch nicht gefragt. Und schon schwellen soziale Netzwerke an mit Kommentaren, überwiegend von Frauen, die sich in die Debatte einmischen. Wir haben unsere Kollegin Hatice Haruna gebeten, uns zu schildern, wie diese Debatte auf sie wirkt, wie sie zum Beispiel solche Tweets wahrnimmt.
Ich kann keinen einzigen Satz zu Hashtag Regretting Motherhood mehr ertragen. Wenn ihr Mutter werden wollt, los. Wenn nicht, eben nicht. Ende.
Für mich ist die Antwort nicht so einfach wie für Karlin auf Twitter, weil das Thema viel komplexer und zum Teil widersprüchlich ist. Es geht um Mütter, die ihr Kind oder Kinder lieben und sich gleichzeitig in ihrer Rolle unglücklich fühlen. Und das nicht nur in den ersten Lebensjahren des Kindes. Sie empfinden so viel Sorge, Überforderung, Verantwortungsdruck und Unfreiheit, dass sie den Schritt, Mutter geworden zu sein, bereuen und ihn rückgängig machen würden, wenn sie könnten. Ich finde diese Tatsache zunächst einmal ehrlich. Und sie stimmt mich nachdenklich. Denn auch wenn die Studie der Israelin Orna Donat mit 23 befragten Frauen nicht wirklich repräsentativ ist, zeigt die Reaktion darauf, dass ein Tabuthema angesprochen wurde. Außerdem bricht sie mit Klischees, weil es gerade nicht um die Karrierefrau geht, was man ja schnell vermuten könnte.
Barbara Vorsamer. Finde es sehr wichtig, dass zu Mutterschaft, Vaterschaft, Elternsein widersprüchliche Gefühle erlaubt sind. Hashtag Regretting Motherhood.
Noch bin ich keine Mutter, aber eine Frau, die es werden will. Vielleicht disqualifiziert mich das jetzt bei manchen für diesen Kommentar, weil ich ja nicht wissen kann, wie das ist. Aber ich kann seit fast 8 Jahren ganz nah das Leben meiner Freundinnen beobachten. Sie lieben ihre Kinder und es tut ihnen gut, sich auch mal auszukotzen. Wir haben uns schon oft darüber unterhalten, dass es für Mütter immer noch ein gesellschaftliches Tabu gibt, sich negativ über das Muttersein zu äußern. Und dass Sie wiederum Mütter kennen, die das niemals tun würden. Vielleicht auch, weil sie sich das nicht erlauben. Muttersein muss toll sein, das reine Glück, weil es unsere gesellschaftliche Norm so will. Dabei belegen soziologische Studien schon lange, dass Kinder sich nicht zwingend positiv auf die Zufriedenheit ihrer Eltern auswirken.
Inga Höltmann. Das romantische Mutterbild ist in Teilen Nazi-Propaganda. Es ist okay, wenn nicht alles rosig ist. Hashtag Regretting Motherhood.
Auch meine Gedanken hat der in diesem Tweet verlinkte Artikel aus der Süddeutschen Zeitung angeregt. Besonders im Hinblick auf die Frage, welchem geschichtlichen Rollenverständnis wir unterliegen. Deshalb finde ich Debatten wie diese gut. Aufgrund vieler offener Gespräche bin ich auch nicht desillusioniert. Ich weiß, dass es mit Kindern nicht nur wunderschön, sondern auch herausfordernd sein kann. Ich buche es unter den Titel Persönliche Grenzerfahrung.
Cornelia Grobner. Liebe ist nicht genug, wenn es um Kinder geht. So einfach ist das wohl. Hashtag Regretting Motherhood.
Aber es heißt, und ich finde, Liebe ist alles, was Kinder brauchen. Und sicherlich gibt es viele Faktoren, die diese Liebe beeinflussen. Aber das sind Fragen, die nicht nur Mütter, sondern auch Väter bewegen.
Almut Schnering. Hab Artikel über Hashtag Regretting Motherhood auf die Wörter Väter, Männer durchsucht und dann nicht gelesen.
Bin ich wirklich glücklich? Geht es nicht noch ein wenig besser? Nicht nur bei Frauen wächst das Bedürfnis, sich nicht mehr ihrem Schicksal fügen zu wollen. Getreu dem Motto, ändere dein Leben, den Job, eine Liebe, wenn sie dir nicht mehr gefällt. Eigentlich ist es ja gut, sich nicht mehr mit allem zufrieden geben zu müssen, wie unsere Eltern es vielleicht taten. Aber lässt sich das auch auf ein Kind beziehen? So steckt im Mantra der Selbstbefreiung auch die Gefahr nimmer zu findender Zufriedenheit. Dann wird mein Lieblingsspruch, hätte, hätte, Fahrradkette, zum Treiber innerer Unruhe.
Sonja, finde die meisten Texte von Hashtag Regretting Motherhood zu verallgemeinernd, zu negativ und vor allem haarscharf daneben. So ist es nicht.
Auch ich frage mich, was die bereuenden Frauen wirklich antreibt. Dabei möchte ich anmerken, dass sich nicht alle Eltern diese Gedanken überhaupt leisten können. Doch will ich sie auch nicht als Luxusproblem abstempeln. Gerne würde ich die Frauen fragen, ob es wirklich ihr Kind oder es nicht vielmehr eine andere, nicht geklärte innere Geschichte ist, die sie das denken lässt. Ob ihr Muttersein nicht der Spiegel für etwas ist, das sie nicht geschafft haben, vorher oder in Anwesenheit des Kindes zu klären. Vielleicht ist es auch die Angst davor, keine Rolle mehr zu spielen, weil man das schon als Kind erlebt hat. Ich weiß, das klingt therapeutisch. Ist auch so gemeint. So stoßen viele Frauen erst nach der Geburt auf bestimmte Kapitel in ihrem Leben, die sie manchmal sogar aus der Bahn werfen. Es können dabei ganz simple Mechanismen sein, nicht so sein oder leben zu wollen wie die Eltern und sich dann dabei zu ertappen. Mütter sind Töchter. Und Mütter sind auch nur Menschen. So heißt auch der Titel eines Ratgebers von Claudia Hamann. Er zeigt auf, wie die eigene Biografie die Beziehung zu den Kindern beeinflusst. Das alles ist sicher nicht neu. Aber früher wurde über solche Themen nicht gesprochen.
Barbara Vorsamer. Ich persönlich war eher überrascht davon, wie gern ich Mutter bin. Hashtag Regretting Motherhood.
Wie kann jemand, der einen Menschen liebt, sich wünschen, dass dieser nie geboren worden sei? Für mich ist das die Komplexität der Psyche. Bei ihr macht nicht alles auf den ersten, sondern vielleicht erst auf den zweiten oder dritten Blick Sinn. Die Auseinandersetzung mit sich selbst führt dabei in meinen Augen aber in jedem Fall zu immer neuen Überraschungen. Vielleicht könnten so auch die Mütter aus der Studie ihren inneren Widerspruch auflösen. Und sie würden erkennen, dass ihre Kinder nichts damit zu tun haben.
Hadija Haruna mit ihrer Sicht auf die Debatte im Netz über die Mütter, die es bereuen, dass sie sich für Kinder entschieden haben. Wenn man mit Müttern spricht, dann hört man neben den Jubelgesängen über den ersten Schritt oder kreative Äußerungen sofort natürlich auch Klagen über unterbrochene Nächte und unruhige Kinder, fehlende Kita-Plätze oder zu wenig interessante Teilzeittätigkeiten. So langsam kommt aber nach all den Jahrzehnten auch Geschlechtergerechtigkeit, wenn man mal dieses Gender-Wort benutzen will in diese Debatte, sprich auch Männer beschäftigt, die mehr von der Vereinbarkeit. Ganz prominent, Vizekanzler Sigmar Gabriel hatte angekündigt, einmal in der Woche seine Tochter von der Kita abzuholen, aber es klappt nicht so ganz regelmäßig. Nicht ganz so prominent, dafür aber ausführlicher melden sich jetzt zwei Journalisten von der Zeit zu Wort, die festgestellt haben, dass das Wort Vereinbarkeit fälschlicherweise annehmen lässt, Frau und Mann könne da etwas miteinander verflechten. Und sie stellen fest, nach Job bleiben, Wäsche, Haushalt, Elternpost, Ansprüche der Familie und Lust, sich mit Kindern und Partnern zu beschäftigen. Die Doppelschicht wird Alltag. Marc Brost, Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit und Mitautor des Buches Geht alles gar nicht, warum Kinderliebe und Karriere nicht funktionieren. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben für Ihr Buch Interviews geführt und aber auch Ihre eigenen Erfahrungen als Vater reflektiert. Haben Sie auch Reaktionen auf Ihr Buch bekommen, so nach dem Motto, ach Gottchen, jetzt beschweren sich die Männer, wie süß?
Natürlich gab es die Reaktion auch, die kommen vor allem dann auch von Frauen. Aber es gibt natürlich einen Punkt, Männer beschäftigen sich viel zu spät jetzt mit dem Thema. Männer sagen erst jetzt, ja, auch wir können uns überfordert fühlen. Ja, auch wir sind traurig, wenn wir unsere Kinder kaum sehen. Ja, auch wir nehmen wahr, dass da was schiefläuft in den Familien. Aber deswegen sich nicht zu Wort zu melden, ist ja keine Alternative. Deswegen jetzt zu schweigen und weiter den Zustand hinzunehmen, wäre ja keine Alternative. Ich würde es genau andersrum sehen. Ich würde sagen, es ist gut, wenn endlich auch die Männer gleichberechtigt sagen, das ist eine Vereinbarkeitslüge, wir fühlen uns überfordert. Denn erst dann kann man wirklich was für die Familien tun und damit auch für die Frauen, endlich.
Ja, vor allen Dingen für die Eltern gemeinsam, das sehe ich genauso. Aber wenn Sie jetzt von dieser aktuellen Debatte Regretting Motherhood hören, würden Sie sagen, ja, das ist alles so überhaupt nicht zu schaffen. Ich bereue es jetzt auch, dass ich ein Kind habe?
Um Himmels Willen. Also Sie erwischen mich gerade zu Hause. Ich konnte heute ein bisschen früher Schluss machen. Und bevor Sie angerufen haben, habe ich mit meinem Sohn gespielt. Der ist 8 Jahre. Wir haben Star Wars nachgespielt mit Lichtschwertern. Er war Luke Skywalker und ich musste wieder Darth Vader sein. Und mal abgesehen davon, dass es sehr schön ist, jetzt mit Ihnen zu telefonieren, es gibt nichts Schöneres, als das Wochenende so zu beginnen, als Darth Vader spielend mit dem eigenen Sohn. Ich Vater sein ist das Schönste, was mir je passiert ist in meinem Leben. Deswegen würde ich das nie negativ sehen. Ich finde aber trotzdem, dass man sagen darf, dass die Rahmenbedingungen schwierig geworden sind und viel schwieriger als auch für die vorherigen Generationen. Da stimmt was nicht. Und das hat nicht nur was mit uns zu tun, das ist nicht nur in unseren Köpfen.
Das ist Realität. Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch, diese Erreichbarkeit, die eigentlich gewünscht ist, 24 Stunden, 7 Tage. Die moderne Technik macht es möglich. Die trifft Familien, Männer und Frauen gleichermaßen. Sie fordern auch mehr Teilzeitarbeitsmöglichkeiten. Jetzt sind Sie ja selbst Führungskraft in der Zeit. Ist Ihre Redaktion jetzt, dadurch, dass Sie das so leben und auch Verständnis haben aus eigener Anschauung, ein Paradies für Eltern?
Ich würde sagen, dass wir alle natürlich sensibilisiert sind für dieses Thema und auch ich als Führungskraft habe durch die Beschäftigung mit mir selbst, mit dem Buch und eben auch mit den vielen Eltern, die ich in meiner Redaktion habe, auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf gewonnen. Jetzt ist allerdings Journalismus, glaube ich, auch eine spezielle Branche. Die ständige Erreichbarkeit spielt dann nochmal eine andere Rolle. Und ganz wichtig, ich habe ja kein Buch über mich geschrieben. Es geht ja nicht über Marc Brost, sondern es geht um die ganz vielen Eltern und ganz normalen Angestellten in diesem Land, den Sparkassenangestellten, den Kellner, den Angestellten im Büro.
Ganz die Sie auch interviewt Leute. Haben und die Interviews sind in dem Buch zu lesen.
Genau, und diese ganz normalen Leute, die eben nicht mal von zu Hause arbeiten können, wenn das Kind kurzfristig krank ist oder schnell aus der Kita abgeholt werden muss, die eben auch mittlerweile in Projekten leben, denken und arbeiten müssen. Und diese Projekte enden nicht am Freitag um 18 Uhr, sondern gehen bis tief ins Wochenende. Leute, die, glaube ich, sich ganz doll anstrengen und immer flexibler geworden sind in den letzten Jahren. Denn das ist das, was uns die Politik und die Wirtschaft gesagt hat. Ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst noch flexibler werden. Das ist das, was der Arbeitsmarkt verlangt. Und wir sind immer flexibler geworden. Und diese Flexibilität hat aber einen Preis und diesen Preis zahlen die Familien, denn das Familienleben lässt sich nicht nach dem Kalender der Wirtschaft organisieren, da prallen Welten aufeinander. Und ich finde, es war in den letzten Jahren womöglich so, dass die Arbeitswelt immer tiefer ins Privatleben eingedrungen ist, aber es wäre schön, wenn jetzt das Privatleben, das Familienleben auch wieder ein Stück weit in die Arbeitswelt zurückkehrt.
Marc Brost, Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit und Mitautor des Buches Geht alles gar nicht, warum Kinder, Liebe und Karriere nicht funktionieren. Ein wichtiger Debattenbeitrag, finde ich, diesmal von einem Mann, gerade erschienen bei Rowohlt. Ganz herzlichen Dank, Herr Brost. Mother, do you think they'll drop the bomb?
but do you think they'll like this song? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government?
Tja, Mutter, soll ich mich auf die Regierung verlassen? Ich bereue vom Glück und Elend der Mütter der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon gehört, dass das Glück oder Elend auch ein bisschen mit dem Drumherum zu tun hat. Auf die Regierung verlassen? Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, Elterngeld, Betreuungsgeld, das waren die großen Stichworte der Familienpolitik der letzten Jahre. Mittlerweile ist mit der Großen Koalition eine Regierung im Amt, in der mit sehr unterschiedlichen Familienbildern agiert wird. Und das hat man in dieser Woche gerade einmal wieder an der Auseinandersetzung über das Betreuungsgeld gemerkt. Die zentrale Frage hinter den familienpolitischen Standpunkten ist immer wieder, welche Rolle soll der Staat eigentlich in den Schlaf- und Kinderzimmern der Familien spielen? Jan Garbert hat sich die unterschiedlichen Antworten der Regierungsparteien angeschaut.
An der Familienpolitik scheiden sich die Geister. Denn in kaum einem anderen Politikfeld werden ideologische Unterschiede so deutlich, lässt sich so gut emotional aufgeladen streiten. Denn Familienpolitik betrifft auch immer die ganz persönliche Lebensplanung. Kind, ja oder nein? Wenn ja, früh in die Kita. Was ist mit heiraten? Aber welche Rolle der Staat dabei spielen soll, da gibt es große Unterschiede zwischen Union und SPD. Das sieht man gut am Beispiel des umstrittenen Betreuungsgeldes. Den 150 Euro im Monat, die es dafür gibt, wenn man sein Kind nicht in die Kita schickt.
Was für ein Kind mit 1,5, 2 Jahren in einer Familie gut ist, muss für ein anderes dreijähriges Kind noch lange nicht gut sein. Und deswegen sagen wir, es muss Unterschiede geben und wir wollen die Wahlfreiheit. Und ich bin so dankbar, dass wir es durchgesetzt haben.
Die CSU-Politikerin Dorothee Bär verteidigt das Betreuungsgeld nach seiner Einführung im Bundestag mit dem zentralen familienpolitischen Argument der Union: Wahlfreiheit. Der Staat solle sich raushalten, wie Familien ihr Zusammenleben organisieren. Das war auch das Credo von Christina Schröder, der CDU-Familienministerin in der vergangenen schwarz-gelben Bundesregierung.
Wahlfreiheit nimmt alle Familien ernst und eben nicht nur die, die so leben, wie man sich das in bestimmten politischen Milieus vorstellt.
Die Union sagt Wahlfreiheit, wohl wissend, dass sie damit die traditionelle Rollenaufteilung in der Familie unterstützt. Zumal die Union unter Familie zuallererst die Ehe mit Kindern versteht, die sie über das Ehegattensplitting auch weiter besonders steuerlich fördern will. Nach dem Motto, wenn zwei Verantwortung füreinander übernehmen, sollte der Staat das auch fördern. Die SPD hat dagegen einen weiter gefassten Begriff von Familie. Für die Sozialdemokraten ist Familie da, wo Kinder sind. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat in der Vergangenheit deshalb auch betont:
Ich finde nicht, dass man den bestehenden Familien das Ehegattensplitting wegnehmen sollte. Es gibt auch einen Vertrauensschutz. Ich finde aber auch, dass das Ehegattensplitting für die Zukunft und eigentlich schon heute viele Familien nicht berücksichtigt.
Nämlich Patchwork-Familien oder Alleinerziehende. Die SPD stellt Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Familienpolitik. Sie setzt dabei auf einen Staat, der das auch durchsetzt. Kita-Ausbau statt Betreuungsgeld, um die Berufstätigkeit von Frauen zu fördern. Eine gesetzliche Frauenquote, um Frauen in Spitzenposten zu verhelfen. Oder ein Entgeltgleichheitsgesetz für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern.
Natürlich kittet nicht ein einzelnes Gesetz alles, aber ein Gesetz kann genau diesen Bewusstseinswandel anstoßen, wenn Betriebe zukünftig sich fragen, wie ist die Lohnlücke bei uns, was sind die Ursachen, was können wir tun? Dann ist es ein Beitrag dafür, dass die Lohnungerechtigkeit abgebaut wird. Und das Gute ist, es machen Betriebe längst.
Schwesig arbeitet auch weiter an der Familienarbeitszeit, einer verringerten Wochenarbeitszeit für Eltern bei staatlichem Lohnausgleich. Eben weil sich über Familienpolitik immer wieder gut streiten lässt, hat die SPD das Thema jetzt für die eigene Profilierung wiederentdeckt, um in den Umfragen besser zu werden. Familienpolitik ist mittlerweile Chefsache. Für die steuerlichen Verbesserungen, die die SPD gerade für Alleinerziehende gegen den Widerstand der Union erreicht hat, hatte sich deshalb auch Parteichef Gabriel persönlich ins Zeug gelegt.
Da prallen unvereinbare Familienbilder aufeinander in der Großen Koalition, wie von Jan Garwart berichtet. Und das kulminierte dann jüngst zu beobachten in der Auseinandersetzung um das Betreuungsgeld, die jetzt beim Bundesverfassungsgericht stattfindet. Kann dann eine Familienpolitik überhaupt wirksam sein, wenn in entgegengesetzte Richtungen gezogen wird? Professor Jörg Maywald, Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie beobachten die Familienpolitik schon viele Jahre. Wo ist die Linie der letzten Jahre?
Naja, trotz allen Streits, natürlich insbesondere zwischen den großen Parteien, meine ich schon, eine gewisse generelle Linie entdecken zu können. Nämlich, dass parteienübergreifend doch mehr und mehr das Kind in den Mittelpunkt rückt. Eine Familie entsteht, wenn ein Kind zur Welt kommt. Und Familienpolitik muss sich natürlich an dem Vorrang des Kindeswohls, wie ja übrigens auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben steht, orientieren. Diese generelle Tendenz glaube ich schon zu erkennen, denn beispielsweise war ja auch die CDU und auch die CSU durchaus für den Krippenausbau, also für mehr Bildung in den ersten Lebensjahren. Allerdings da ist übrigens noch Nachholbedarf, nämlich die Qualität stimmt nicht. Wir haben jetzt zwar einen quantitativen Ausbau, aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. Beim Thema Geld war auch das Elterngeld ja etwas, was von der CDU, sogar Frau von der Leyen, eingeführt worden ist und selbstverständlich auch mit Herzblut jetzt von Frau Schwesig verteidigt wird. Also es gibt schon auch Gemeinsamkeiten. Ich glaube, wo, und das ist ja der dritte Punkt neben der Infrastruktur, also den Betreuungseinrichtungen und Möglichkeiten und dem Geld, einen dritten Bereich, und da ist tatsächlich ein großer Nachholbedarf, nämlich die Zeit, die für Kinder häufig fehlt. Es gab übrigens vor einiger Zeit eine Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung, die gefragt hat, was fehlt euch Eltern denn eigentlich am meisten? Geld, Zeit oder Infrastruktur, sprich Krippenplätze? Und interessanterweise war die am meisten genannte Antwort, Zeit fehlt uns für die Kinder.
Aber hat das nicht was mit Geld zu tun? Die Zeit kann der Staat ja so nicht per se zur Verfügung stellen.
Das ist richtig. Es hängt eng miteinander zusammen. Naja, es geht darum, bestimmte Arbeitszeitmodelle zu fördern. Zum Beispiel, dass Teilzeit übrigens eben nicht nur für die Frauen, sondern gleichermaßen auch für die Männer, insbesondere dann natürlich die Väter, auch zu einem attraktiven und vor allem auch lebbaren Modell wird. Denn wir wissen natürlich, dass nach den ökonomischen Daten eine Familie mit etwa zwei Kindern, was ja so dem Durchschnitt entspricht, nach heutiger Lage zumindest anderthalb Einkommen haben muss. Und da kann es schon richtig eng werden. Und wenn beide auf Teilzeit gehen, dann bringt das manche Familien, vor allem in den unteren Einkommensschichten, doch schnell ans Existenzminimum. Und das führt eben dann dazu, dass oft zwei, manchmal sogar drei Jobs gleichzeitig gemacht werden oder eben Kinder aus meiner Sicht problematisch lange dann auch in Betreuungseinrichtungen sind, wobei ich sehr für den Krippenausbau bin, aber ein Kind, was da doch mit ein, zwei Jahren dann 8, 9, 10 Stunden verbringt, das kann dann auch auf Kosten des Kindes gehen.
Da gibt es ja aber auch eine Tendenz, das ist ja durchaus auch erkennbar in den letzten Jahren. Leitbild ist eher die Doppelverdienerfamilie. Es geht um Ganztagsbetreuung, um auch über Nacht- oder Wochenendsbetreuung. Das hat auch gerade Frau Schwesig ja vorangetrieben. Sie haben aber selber gesagt, auch das geht eben um Zeit. Zeit kann man wiederum natürlich besser mit Geld bekommen, oder Familien können sich besser Zeit nehmen, wenn das Geld reicht. Jetzt haben die familienfördernden Maßnahmen ja auf dem Papier einiges an Geld verschlungen oder tun das immer noch. Und man hört auch aus dem Mund von Kinderlosen, na also bitte, wie viel Familienförderung denn noch? Was wollt ihr den Familien denn noch hinterher schmeißen? Zahlen denn die, die keine Kinder haben, nicht vielleicht auch schon genug für die, die Kinder haben?
Vielleicht zunächst nochmal zur Doppelverdienerfamilie oder zu den Eltern. Ich glaube, das Rad ist wirklich nicht zurückzudrehen. Es wäre heute unverantwortlich, einem jungen Mann oder einer jungen Frau zu raten, sich auf den Partner oder die Partnerin ökonomisch zu verlassen. Schon die hohe Trennungswahrscheinlichkeit würde das unverantwortlich sein lassen. Also darum geht es nicht. Ich glaube, es wird Normalität werden, dass beide Eltern arbeiten. Die Frage ist, wie lange? Aber jetzt zu Ihrer Frage, ob nämlich diejenigen, die Kinder haben, das ist ja leider eine geringer werdende Gruppe, auf Kosten derer, die keine Kinder haben, leben, weil so viele familienpolitische Leistungen. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube, denn man muss ganz deutlich sagen, Kinder sind zwar zunächst natürlich ein persönliches Glück, manchmal auch eine persönliche Last, meistens ja irgendwas in einer Kombination, aber sie sind auch unverzichtbar in gesamtgesellschaftlicher Perspektive und eben auch für die Kinderlosen unverzichtbar. Denn es geht ja nicht nur um die Zeit des Aufwachsens, es geht ja auch darum, dass aus Kindern Erwachsene und vor allem Erwerbstätige werden, die zum Beispiel dann auch die Renten der Kinderlosen mitfinanzieren müssen. Insofern profitieren von Kindern und von einem gesunden und lebbaren Aufwachsen letztlich alle.
Es gibt eine Kontinuität in der Familienpolitik, aber es gibt auch noch viel zu tun, sagt Professor Jörg Maywald, Soziologe und Psychologe an der Fachhochschule Potsdam und Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind. Besten Dank. Ich bereue vom Glück und Elend der Mütter der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon viel vom Druck, der auf Müttern und Eltern lastet, gehört. Reg dich nicht auf, Mutter, ist schon in Ordnung, was du machst, sagt Elvis. Chill deine Base, so würde das vielleicht heute heißen. Da gibt's nichts zu bereuen. That's all right, Mama.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. It's all right, Mama, anyway do.
Ich bereue vom Glück und Elend der Mütter der Tag in HR2 Kultur. Anlass für unsere Sendung waren die Frauen, die sich in der Studie einer israelischen Soziologin geäußert haben und deren Bedauern über ihre Entscheidung für Kinder. International hat das eine Diskussion über Mutterschaft und Erwartungen an Mütter ausgelöst. In diese Debatte fällt die Nachricht einer 65-jährigen vielfachen Mutter und Großmutter, die sich für ein weiteres Kind per künstliche Befruchtung entschieden hat und jetzt Vierlinge unter ihrem Herzen trägt.
Ich bin immer der Meinung, dass jeder sein Leben so leben sollte, wie er möchte. Und da es diese Möglichkeit gibt und die auch von Tausenden von Menschen genutzt wird, denke ich, wenn die da ist, darf man die auch nutzen.
Breite Entrüstung löst die 65-jährige Annegret R. mit dieser Entscheidung aus. Sie entspricht nicht dem klassischen Mutterbild, obwohl sie in den Mythos vom erfüllenden Mutterglück doch eigentlich kaum besser passen könnte. Kinder kriegen bis zum Abwinken, das ist für sie das Glück des Lebens. Die einen fühlen ihr Glück durch Kinder zerstört, die anderen ihr Leben gerade dadurch erfüllt. Beide treffen sich in der Vorstellung der Planbarkeit eines glücklichen Lebens. Professor Michael Hampe, Philosoph an der ETH Zürich und unter anderem Autor des Buches Das vollkommene Leben, 4 Meditationen über das Glück. Guten Tag, Herr Hampe.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Jeder ist seines Glückes Schmied. Haben wir das Glück des Lebens wirklich in der Hand?
Das würde bedeuten, dass wir über alle Zufälle und alle Katastrophen technisch verfügen können. Ich glaube, dazu haben wir nicht die Macht. Diese Vorstellung, dass jeder seines Glückes Schmied ist, ist eher eine Machtfantasie als eine Beschreibung der Realität.
Vielleicht auch eine Hoffnung?
Ja, eine Hoffnung ist es sicher, dass wir uns von Unliebsamkeiten, die unser Leben beeinträchtigen, wie Krankheiten, befreien oder zumindest erleichtern können. Aber ich denke, es gibt immer noch Prozesse in der Gesellschaft und in der Natur, Naturkatastrophen, Kriege, die wir nicht technisch in die Hand bekommen können, wo wir höchstens mit Warnsystemen und Diplomatie versuchen können, uns darauf vorzubereiten. Aber wo es zumindest im Moment aussichtslos ist, zu denken, wir hätten eine technische Lösung. Und wenn das eine wäre, dann wäre es eine der Gesellschaft und nicht eine, wo wir sagen könnten, der Einzelne ist seines Glückes Schmied. Wenn ein Einzelner ein Erdbebenopfer wird, dann kann man schwer sagen, er ist seines Glückes Schmied und selbst schuld, dass ihm da etwas in seinem Leben misslungen ist.
Aber steht ein Wunsch dahinter, hinter dieser Formulierung, das Leben im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben? Wäre ja auch schön, wenn das so ginge. Aber es ist nun mal nicht planbar. Das gilt ja wohl vor allem für Entscheidungen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Und das gibt viele solche Entscheidungen im Laufe eines Lebens. Und besonders vielleicht die, die mit starken Emotionen zu tun haben, mit Kindern, oder?
Ja, das Bild von dem Schmied setzt ja voraus, dass es da eine mächtige Person gibt, die ein willenloses Eisen an der Zange hat und das irgendwie formt, also einen Gegenstand, der kein Eigenleben hat. Und so sind andere Menschen ja nicht beschaffen. Also wenn unser Glück von anderen Menschen abhängt, hängt, dann können wir sie nicht so behandeln wie das Hufeisen, das der Schmied ins Feuer hält und das er nach Belieben gestalten kann. Wenn wir möchten, dass andere Menschen uns als selbstständige Wesen behandeln, dann müssen wir nach der goldenen Regel sie auch so behandeln und dürfen sie nicht einfach in unser Leben als etwas einplanen, was eine mögliche Glücksquelle ist.
Das könnte man jetzt erstmal auf Erwachsene beziehen, was Sie da sagen, Herr Hampe, aber wie ist es bei Kindern? Kinder sind, das hat man ja mittlerweile dann zum Glück doch begriffen, keine kleinen Erwachsenen, sondern sie sind ja schon per Geburt eigene Persönlichkeiten. Sie sind im Prinzip sowas wie Überraschungseier, die entwickelt werden wollen. Ist da das Risiko der Enttäuschung besonders groß?
Das hängt jetzt davon ab, was Sie unter Enttäuschung verstehen. Also wenn man darüber enttäuscht ist.
Des Glücksversprechens.
Na, man kann ja darüber enttäuscht sein, dass das Leben dem Kind nicht so gelingt, wie man es gerne hätte. Oder man kann darüber enttäuscht sein, dass das Kind nicht auf die Weise, die ich erwartet habe, zu meinem eigenen Glück beiträgt. Das sind ja zwei unterschiedliche Arten von Enttäuschung. Ich glaube, dass man enttäuscht ist als Eltern, dass dem Kind etwas misslingt, dass es leidet, dass es in Probleme gerät und Schwierigkeiten hat, von denen man dachte, man könnte sie ihm ersparen, ist irgendwie etwas Unproblematisches und ganz Verbreitetes. Problematischer finde ich es, dass man sich wünscht, dass das Kind eine Glücksquelle für einen selbst ist und es dann einen in dieser Hinsicht enttäuscht. Da würde ich sagen, dass man instrumentalisiert das Kind. Man betrachtet es als etwas, was eigentlich für mein Leben da ist und was nicht ein selbstständiges Leben zu führen hat. Ich glaube, da gibt es eine Kontinuität von erwachsenen Menschen über Kinder bis zu nichtmenschlichen Lebewesen. Alle Lebewesen haben eine gewisse Selbstständigkeit und uns ist ja auch unheimlich, wenn wir höhere Tiere einfach nur als Vorstufen zu Nahrungsmitteln betrachten, also sie vollständig instrumentalisieren und die Selbstständigkeit nicht achten. Und das gilt natürlich erst recht für Kinder. Sie sind nicht für ihre Eltern da, sondern sie sind für sich selbst da.
Das Missverständnis vom Kind als Glücksquelle, wie Sie das jetzt formulieren, hat ja vielleicht auch was mit dieser Erwartung wiederum an die Mutter zu tun, die sich in diesem Wort Mutterglück wiederfindet. Da wird davon ausgegangen, dass jede Mutter einfach per se glücklich ist. Es wird von einer allgemeinen Glücksempfindung bei allen Frauen ausgegangen, was ja offensichtlich gerade auch bei diesen israelischen Frauen, die in der Studie vorkommen, nicht so funktioniert hat. Ist das Verständnis von Glück einfach auch nicht allgemein zu betrachten, sondern muss immer individuell gesehen werden?
Das ist zumindest die Vorstellung, die wir in der westlichen Kultur haben, dass Glück damit zu tun hat, dass sich individuelle Personen entfalten können und dass sie einen Lebenssinn erzeugen, der aus ihren eigenen Anlagen und aus den Zufällen ihres Lebens entsteht. Dabei sind sie gestaltend tätig, aber eben nicht nur. Es widerfährt ihnen auch etwas, sodass das Lebensglück so etwas wie ein Gemisch aus dem, was einem widerfährt und der Art und Weise, wie man auf das reagiert hat, was einem widerfahren ist, darstellt. Es gibt aber bei uns wie in allen Kulturen politisch, wirtschaftlich bedingte Stereotypen des glücklichen Lebens. Und manchmal werden Personen einfach Opfer dieser Stereotypen. Und sicher gehört das Mutterglück zu einer solchen Stereotype. Und es kann ganz schlimm kommen, dass man sogar danach strebt, bestimmte Stereotypen zu erfüllen, weil man meint, die Darstellung eines solch allgemeinen Musters müsste einem auch individuell gut bekommen. Das führt aber eher zu dem Phänomen, das der Philosoph Peter Biri als Willenskitsch bezeichnet hat. Man will dann ein allgemeines Muster und gar nicht das individuelle Leben realisieren. Und in der Regel führt das zu einer großen Enttäuschung, wenn man feststellt, wenn ich dieses Muster realisiert habe, geht es mir eigentlich gar nicht so viel besser als vorher. Also man muss sich genau überlegen, inwiefern das allgemeine Muster etwas mit den individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten zu tun hat. Wenn es damit gar nichts zu tun hat, dann sollte man es einfach beiseite legen und sich nicht von ihm beeinflussen lassen.
Aber man muss irgendwie damit umgehen. Wie Sie das jetzt formulieren, ist das ja so, als würde man diese ganzen Ratgeber, die Regalbretter füllen mit den Tipps zum Glück oder den Wegen, richtigen Wegen zum Glück, als könnte man die einfach wegschmeißen und komplett vernachlässigen, weil es sich so anhört, Herr Hampe, als müsste man vor allen Dingen daran arbeiten, damit umzugehen, was dann eben unvollkommen ist oder anders als erwartet, eben gerade nicht planbar, um zu sowas wie einem anhaltenden Lebensglück überhaupt zu finden? Oder ist dieser Begriff an sich schon verfehlt?
Also wenn das anhaltende Lebensglück bedeuten soll, dass man einen Glücksmoment, der von besonderer Intensität ist, sehr in die Länge zieht, so ist das sicher ein verfehlter Gedanke, weil das einfach nicht geht. Kulinarische, erotische, ästhetische Intensität ist nicht beliebig verlängerbar, sondern irgendwann sind wir da in unserer Wahrnehmungsfähigkeit erschöpft und brauchen eine Erholung. Also diese Vorstellung, ein unendlich langer Glücksmoment, ist, glaube ich, eine fehlgeleitete. Genauso fehlgeleitet ist die Vorstellung, dass das Leben ein riesiger Haufen von Glücksmomenten ist, die gar nicht miteinander zusammenhängen, dass man sich also einen Kick nach dem anderen gibt. Das führt nicht zu einem glücklichen Leben, sondern eher zu Suchtkrankheiten. Was ein glückliches Leben ausmacht, hat damit zu tun, ob man ein zeitliches Muster erzeugen kann, das man beliebig lange fortsetzen will. Ob man in Beziehungen lebt und Tätigkeiten nachgeht, von denen man sagt, ja, das kann jetzt so weitergehen von mir aus ad infinitum. Ich möchte nichts ändern an meiner Tätigkeit und an den Personen, mit denen ich zu tun habe. Und das muss nicht von einer permanenten Intensität geprägt sein, ein Leben, das in dieser Art sinnvoll und auf eine etwas gedämpftere Art als der Hochgenuss und die intensiven Glücksmomente, die man manchmal auch empfindet, durchlebt wird. Und das ist eben auch so ein Stereotyp, wie das Mutterglück, das man zu erfüllen hat, dass man besonders viele intensive Momente erleben muss. Aber ich glaube nicht, dass die tatsächlich für ein glückliches Leben permanent auftreten können.
Das vollkommene Leben ist nicht planbar. Professor Michael Hampe, Philosoph an der ETH Zürich und unter anderem Autor des Buches Das vollkommene Leben. Ganz herzlichen Dank. Es kommt natürlich vor, dass man Entscheidungen des Lebens bedauert. Im Falle der 23 für die Studie befragten israelischen Mütter ist es die Entscheidung für Kinder. Bei anderen ist es die für einen Wohnort oder einen Beruf. Da kann man sich auf der Suche nach dem erfüllten glücklichen Leben dann eher noch umentscheiden. Es kann aber eben auch sein, dass man die Entscheidung für Kinder so überhaupt nicht bedauert. Das ist in der Sendung vielleicht bis hierhin ein bisschen zu kurz gekommen. Und deswegen haben wir die Kollegin und zweifache Mutter Corinna Tertel mal nach ihrem Regretting gefragt. Gibt es ein Bedauern in Bezug auf ihre Kinder? Und sie sagt, ja, aber nicht so, wie sie jetzt vielleicht erwarten.
Regretting Motherhood? Ja, absolut. Auch ich bereue meine Mutterschaft. Mit einem kleinen Zusatz, wenn Sie gestatten. Das Wörtchen late hätte ich gern noch drin in diesem Schlagwort, das zurzeit so hohe Wellen schlägt. Wellen der Empörung und gleichsam der Erleichterung. Regretting late motherhood. Ja, ich bereue höchstens meine späte Mutterschaft. Wie nicht wenige in meiner Generation habe ich mit über 40 noch Kindergartenkinder. Gleichaltrige, oft in anderen Breitengraden, haben in diesem Alter schon Enkel, naja, oder zumindest Teenager. Aber wie das so ist mit den hiesigen Frauenzimmern des 21. Jahrhunderts, die erst ein wenig studieren und arbeiten und probieren, welches Mannsbild sich als passabler Lebensbegleiter und auch Vater entpuppen könnte, dauert das schnell mal ein paar Jahre. Und schwupps ist Frau Mitte 30 und die Schwangerschaft bekommt die mutmachende Bezeichnung Risikoschwangerschaft. Meine zwei Risikoschwangerschaften haben mich in das aufreibendste und großartigste Abenteuer der Welt katapultiert, in das Abenteuer der Mutterschaft. Ein Zustand, der bewirkt, dass sich kleine Ärmchen mit klebrigen Fingern um meinen Hals schlingen und das dazugehörige Kind sagt:
Meine Mama.
Wie schrieb da doch die Autorin für die britische Daily Mail vor 2 Jahren? Sie habe ihren Kindern übel genommen, dass sie wie Parasiten von ihr nehmen und nehmen werden, ohne etwas Bedeutungsvolles zurückzugeben. Klar, nahmen und nehmen auch meine beiden Töchterchen, jetzt 3 und 5 Jahre alt, eine Menge von mir. Meine Figur, meinen Schlaf, meine Nerven, meine Zeit, mein Geld, meine Schokolade und meine Gelassenheit. Ein Ratgeber, den ich in meiner ersten Risikoschwangerschaft las, hatte mich gewarnt. Dort stand: Die Sorgen beginnen mit dem positiven Schwangerschaftstest und enden nie. Ja, die Sorgen um die Kinder sind eine Zumutung. Die unbeschreiblich große Liebe zu ihnen geht so tief, dass sie manchmal schmerzt. Doch ich finde, sie geben wahrlich eine ganze Menge an Bedeutungsvollem zurück. Und noch sind es zum Glück keine motzigen Teenager-Vorwürfe. Ich bekomme Vertrauen, verblüffend umfassendes Vertrauen. Liebe größer als die Wäscheberge und Bilderstapel mit all den fröhlichen Gesichtern und fröhlichen Blumen und fröhlichen Häusern und dem Schriftzug für Mama. Und ich bekomme jeden Tag ein
Kuscheltier.
Nein, jeden Tag zwei Kuscheltiere, von jedem Kind eins, in meine Tasche, wenn ich arbeiten gehe oder ausgehe, damit ich nicht so allein bin. Als ich neulich nach meinem Mikrofon in der Tasche angelte, förderte ich zur Erheiterung meines Interviewgastes ein Aktenordner großes Plüscheinhorn zutage. Ein anderes Mal ein Puppentöpfchen für das Plüschweinchen in meiner Tasche. Dazu bekomme ich Küsse auf all meine Muttermale am Arm. Unzählbare Küsse.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die kann ich nicht alle zählen.
Was sie mir noch Gewichtiges geben, außer Augenringen und Ausrastern, eine Charakterschule erster Güte. Die Kinder fordern mich durch ihre pure Existenz auf, mich mit mir selbst und meinen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Sie bringen mich mit schöner Regelmäßigkeit an meine Grenzen. Sie fordern mich auch permanent auf, die Balance auszuloten. Zwischen meinen eigenen Bedürfnissen und denen anderer. Außerdem meine Rolle zu finden, zwischen den Vorlagen der Tigermütter, Rabenmütter, Helikoptermuttis und so weiter. Früher galt man als Rabenmutter, wenn man es wagte, sein Kleinstkind einer Fremdbetreuung zuzumuten. Heute gilt man als Glucke, wenn man sein Baby nicht direkt vom Kreißsaal in die Krippe bringt, um bitte schnell wieder im Reigen der Erwerbstätigen mitzutanzen. Ja. Das sollen und wollen wir alle sein, erwerbstätig und gebärtätig. Ich berufe mich dabei aber auch beharrlich auf mein Recht der Selbstbetreuung. Klar habe ich wieder gearbeitet und die erste Pressekonferenz nach der Elternzeit erschien mir wie ein Wellnessprogramm. Ein Kaffee, den ich vor niemand retten musste. Gekämmte Menschen im Jackett ohne Breiflecken. Ein Zeitungskollege, der sich auf ein Nein meinerseits nicht schreiend auf den Boden warf. Und trotzdem, im Zuge meiner Mutterschaft bin ich zu einem lehrbuchhaften Muttertier mutiert. Ich gestehe, ich bin eine Glucke. Okay, vielleicht eine Teilzeitglucke. Das ist nicht unwichtig für den Geldbeutel und auch nicht für die innere Balance. Ich arbeite Teilzeit, der Mann arbeitet auch nicht Vollzeit. Und so bleibt eine Menge Zeit für die Eigenbetreuung dieser zwei kleinen, wichtigsten Menschen in unserem Leben. Mit ein paar Jährchen danach zum Akku aufladen hätte ich jetzt bestimmt 3. Oder 4? Etwas jünger wären meine Nerven jedenfalls noch ein bisschen belastbarer, die Geduld größer und die Großeltern fitter. Ja, das bereue ich manchmal am Zustand Mutterschaft. Aber eins möchte ich eines Tages nicht bereuen. Ich will mir nie vorwerfen müssen, dass ich zu wenig Zeit mit meinen Kindern hatte, vor allem als sie mich noch so sehr gebraucht haben. Das wäre mein Regret. Also, ab nach Hause. Die Mädchen kippen bestimmt gerade ihre Sandschuhe in den frisch geputzten Flur. Auf jeden Fall rennen sie gleich bestimmt wieder auf mich zu und sagen:
Meine Mama, ich lieb.
Das war der Tag für heute und für diese Woche, eine Woche, in der das Verfassungsgericht seine Verhandlung über das Betreuungsgeld begann, in der eine 65-Jährige ihre Vierlingsschwangerschaft öffentlich machte und in der eine Debatte über das, was von Müttern erwartet wird, unerwartet, emotional und heftig geführt wurde. Und diese Debatte ist noch lange nicht zu Ende. Unsere Sendung schon. Und es bleibt das Fazit, wie das Leben mit Kindern aussieht, bleibt eine individuelle Angelegenheit. Und das ist auch gut so. Dabei könnte allerdings mehr Wahlfreiheit und Spielraum für Familien helfen. Das wäre gut für Mütter, Väter und vor allem für die Kinder. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Angela Fitsch, Barbara Henke, Hadice Haruna und Markus Hürtgen. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Mamma son tanto felice, perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice di veder lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone.